D-Radio Wissen. 100.
Einfach mal den Schalter umlegen können. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle manchmal. Wie toll wäre es, wenn wir von Arbeits- auf Freizeitmodus schalten können. Klack, einfach so. Wenn der nervige Kollege die unbeantwortete Mail oder den Termin nächste Woche aus unseren Gedanken einfach verschwinden könnte. Geht aber nicht. Und bei uns sind es nur E-Mails und Kollegen, die im Kopf rumspuken und keine Serienvergewaltiger, Kinderschänder, Mörder, Mafiosi. Wenn Ermittler einem Täter auf der Spur sind, kommen sie ihm natürlich auch nahe, malen sich aus, wer könnte dieser Mensch sein, denken sich in ihn hinein, haben seine Taten studiert, wieder und wieder haben mit Opfern gesprochen. Sie begeben sich vielleicht in kriminelle Milieus, nehmen Kontakt auf zum Umfeld. Ermittler. Der Fall ihres Lebens heißt die 100 heute Abend. Wir lernen Ermittler kennen und eben die Fälle ihres Lebens hören, wie die Fälle für eine Zeit zu ihrem Leben wurden, weil sie besessen waren von der Idee, den Fall zu lösen. Wolfgang Schiller ist im Studio und ich glaube, Wolfgang, guten Abend, du wärst ein guter Ermittler.
Hallo Paulus. Ja. Wie kommst du darauf?
Naja, weil du bist ein sehr genauer Mensch, du siehst Fehler sehr schnell, bist ein logisch denkender Typ und ich glaube auch, wenn du mal dich in eine Sache verbeißen würdest, dann würdest du immer weiter gucken, oder?
Also was auf jeden Fall stimmt, ist, glaube ich, dass es eine gewisse Nähe zwischen Ermittlern und Journalisten gibt, also vor allem welchen, die recherchieren. Ich bin ja eher Redakteur und nicht so nah an den Geschichten dran, vielleicht die Autoren. Also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich viele Autoren bei uns, die noch bessere Wühler sind. Aber es gibt da so eine Nähe, ne?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Drei Geschichten gibt es heute Abend. Hier in der 100. Genau. Nal Saidi macht die erste.
Der hat mit den Polizisten gesprochen, die in Bochum und im Ruhrgebiet allgemein das sogenannte Uni-Phantom gejagt haben. Einen Serienvergewaltiger, der mehr als 20 Taten begangen haben soll und bis heute nicht bekannt ist.
Dann lernen wir einen Ermittler kennen, der sich mit organisierter Kriminalität beschäftigt. Eigentlich sind Drogen und Menschenhandel irgendwie sowas wie sein Thema, bis er dann anfängt, in der Fußball-Wettszene zu ermitteln und da doch einige Skandale aufdeckt, einige Fälle aufdeckt. Er wird zum international renommierten Experten.
Und wir hören nochmal den Fall von Trudel Ullmann, Wolfgang Käs. Erzählt uns, wie er vom Lokalreporter zum Mordermittler wurde.
So sieht sie aus, die 100 heute Abend. Am Mikro Paulus Müller. Hi.
D-Radio Wissen.
Was für eine Verantwortung das sein muss. Die Vorstellung allein. Ein Serienvergewaltiger geht um an der Bochumer Uni und dein Job ist es, ihn zu schnappen. Du musst dafür sorgen, dass nicht noch mehr junge Frauen diesen Horror erleben. Aber der Kerl ist einfach nicht zu fassen. Was ein Druck. Seit 20 Jahren fahndet die Polizei nach dem Täter, der als Uni-Phantom bekannt wurde. 21 Taten soll er begangen haben. Angefangen hat der Mann in Sprockhövel, einer kleinen Stadt am Rande des Ruhrpotts. Von dort stammt auch 100-Autor Nal Al-Saidi. Nal hat sich für uns mit den Ermittlern getroffen, die damals die Ermittlungen geleitet haben und mit denen, die heute noch nach dem Uni-Phantom fahnden.
Die heiße Spur kommt 2013 nach einem Zeitungsbericht, wie so viele andere auch. Aber diese ist besonders. Die Bochumer Lokalzeitung hat mal wieder etwas über das Uni-Phantom geschrieben, das bald die ersten Straftaten verjähren. Kurz darauf kam der Tipp. Mit 10 Jahren Verspätung, aber so verheißungsvoll wie schon lange nicht mehr.
Das passte. Alles passte, die Lebensumstände, die da geschildert wurden, da passte das super.
Kommissar Frank Plefka ist voller Erwartung. Er selbst nennt sich den letzten Überlebenden der Ermittlungskommission, die das Uni-Phantom jagt. Das wäre schon ein Ding, wenn er alleine den Fall endlich knacken könnte.
So ein Täter, der über 20 Frauen vergewaltigt oder versucht zu vergewaltigen, in einem Fällen waren es ja Versuche, das ist eine herausragende Sache natürlich. Hat man nicht so häufig. Zum Glück.
Schon seit 1994 wird im Ruhrgebiet nach einem Serienvergewaltiger gesucht. Später unter dem Namen das Uni-Phantom. In manchen Phasen fieberhaft, mit 30 Ermittlern gleichzeitig und ungeheurem Aufwand. Waldstücke werden verdrahtet, Hubschrauber überfliegen die Ruhr-Uni Bochum und im Wald nisten sich Polizisten ein. Ein Großeinsatz, um endlich das Uni-Phantom zu schnappen. Aber jahrelang ohne Erfolg. 2013, vor 3 Jahren, bekommt Frank Plefka dann den heißen Tipp. Es könnte der entscheidende letzte Hinweis sein. Der mutmaßliche Täter, ein bereits verstorbener Mann.
Die letzten Hinweise auf die Taten hatten wir aus 2002, 2003 in dem Bereich. Und die Person sollte 2003 verstorben sein. Das passte natürlich auch. Wenn einer tot ist, dann macht er auch nichts mehr. Und ja, jetzt begann natürlich die Idee, möglicherweise da eine Exhumierung anzustreben.
19 Jahre lang läuft damals schon die Suche nach dem Uniphantom. 19 Jahre, in denen die Opfer mit Traumatisierungen zu kämpfen haben und etliche Ermittler am gespenstigen Vergewaltiger verzweifelt sind. Ob das Rätselraten um das Phantom jetzt endlich ein Ende findet? Dann, wenn ein Selbstmörder aus dem Grab geholt wird? Angefangen hat die Vergewaltigungsserie in Sprockhövel, in meiner Heimatstadt. Ein kleines Kaff am Rande des Ruhrgebiets. Früher kam es mal in der Tagesschau vor, weil hier das IG Metall Bildungszentrum gebaut wurde. Eine ziemlich große gewerkschaftliche Bildungsstätte, sogar die größte der Welt, sagt Wikipedia. Aber noch viel größer sind in Sprockhövel die Äcker und Wälder. Und mein Heimatdorf ist auch bekannt für diese gruselige und brutale Geschichte, über die 2003 auch das Fernsehen berichtet, in Aktenzeichen XY.
Hey! Die 12-jährige Schülerin war damals alleine unterwegs, als sie auf den Täter traf. Der Mann bedrohte sie mit einem Messer und forderte sie auf, mit ins Buschwerk zu kommen. Ein derartig brutales Vorgehen war nicht nur für das Mädchen, sondern auch für die Stadt Sprockhövel ein großer Schock.
Das ist Ralf Brüggemann, der Kommissar, der damals die Ermittlungen geführt hat. Der Vorgänger vom aktuellen Ermittler Plewka. Mittlerweile hat Brüggemann das Kommissariat in Bochum verlassen und fährt Streife in einer Nachbarstadt.
Emotional bewegt mich das natürlich immer wieder, weil ich unendlich viele Stunden meiner Arbeitszeit mit diesen Örtlichkeiten hier verbunden habe.
Keiner kennt den Fall des Bochumer Serienvergewaltigers so gut wie Kommissar Brüggemann. 13 Jahre hat er sich an dem Phantom abgearbeitet. Der Fall seines Lebens. Ein tragischer. Denn gelöst hat er ihn nicht. Wir verabreden uns auf dem Campus in Bochum. Die Unigebäude hier haben den Charme von Parkhäusern. Hässlich und nachts besonders unheimlich. Ralf Brüggemann ist in Zivil gekommen. Aber auch in seiner dunkelgrünen Multifunktionsjacke wirkt der 54-Jährige wie ein Polizist. Groß, kurze Haare, durchtrainiert und ein stolzer Gang, mit dem er sich auf der Straße Respekt verschafft. Wir machen uns auf den Weg zu den alten Tatorten.
Ich habe zahlreiche Nächte mir um die Ohren geschlagen, tagsüber immer wieder hier in diesem Bereich verweilt.
Es ist ein sonniger Mittwochmorgen im Mai. Die Studenten kommen gerade mit der U-Bahn an und strömen in die Hörsäle.
Hast du schon mal was vom Uni-Phantom gehört?
Nee, habe ich nicht gehört.
Ich glaube, das war ein Mann. Das ist aber schon 10 Jahre her oder so, glaube ich.
Wenn ich da unten auf die Toilette gehe, keiner ist da, im Audi Max, dann denke ich immer, na, also aus dem Kopf ist es nicht.
Clara hat gerade tatsächlich einen Witz über den Vergewaltigerwald da hinten gemacht.
Also ich habe nur gesagt, dass er ja mal Vergewaltigerwald hieß oder dass da ja auch manchmal komische Leute rumrennen.
Und genau da laufen wir jetzt hin. Der ehemalige Uni-Phantomjäger Brüggemann und ich.
Dieses Lehrholzwäldchen hat vielen Frauen für ihr weiteres Leben große Probleme bereitet. Nämlich, weil hier der unmittelbare Tatortbereich tatsächlich beginnt. Wir sind jetzt hier ungefähr 300 Meter von den nächsten Wohnheimen weg.
Wir sind gerade mal 3 Minuten von der U-Bahn-Station hergelaufen und schon stehen wir mitten in einem Waldstück.
Die Universität ist damals ja quasi auf die grüne Wiese gesetzt worden und die Bebauung ist dann ringsherum entstanden, sodass wir hier viele Grünflächen haben und auch bewaldete Gegenden haben, wo es den Täter halt möglich war, sich da ungehindert zu bewegen.
An einer Senke stoppt Polizist Brüggemann. Er zeigt auf eine Böschung. Hier hat das Phantom eine der Studentinnen vergewaltigt, sagt er. Immer nach dem gleichen Muster. Es hört sich an wie aus dem Bilderbuch für Albträume.
Der ist ja immer von hinten an die Frauen herangetreten, hat diese Frauen dann dementsprechend mit einem Messer bedroht. Er hat immer diese Schrecksekunde ausgenutzt. Also er ist nicht den Frauen entgegengekommen oder war erst noch, hat Gespräche vorher mit denen geführt oder ähnliches, sondern er hat überfallartig agiert. Ja, er war plötzlich da.
1994 schlägt der Vergewaltiger zum ersten Mal zu. Anfangs treibt er sich in meiner Heimatstadt Sprockhövel um. Drei Vergewaltigungen, immer im gleichen Stadtteil, an Feldwegen. Die Polizeiarbeit mit dem Computer ist damals noch in der Steinzeit. Ralf Brüggemann erzählt mir von Lochkarten und nix da von automatischem Datenabgleich per Mausklick. Immerhin hat die Polizei damals nach der ersten Tat DNA sichergestellt. Auch wenn sie es mit dem damaligen Stand der Technik kaum analysieren kann.
Es war aber, und das war wesentlich, von den Kollegen damals dieses Ejakulat vom Baum abgerieben worden und für mögliche Beweiszwecke einfach eingefroren.
3 Jahre später wird das Sperma aus der Kühlung geholt. Es gibt neue Vergewaltigungen. Jetzt in der Nachbarstadt Bochum. Aus den anliegenden Städten werden Akten und Beweismittel angefordert. Und auch das Sperma vom Sprockhövler Täter. Jetzt ist klar, im Ruhrgebiet geht ein Serienvergewaltiger um. Mit Schwerpunkt an der Bochumer Universität. Und bald schon hat die Boulevardpresse einen Namen für den Täter. Das Uni-Phantom.
Im Sommer 97 da so markant geworden, dass wir wussten, da tut sich irgendwas. Sowas Vergleichbares hatten wir zu der Zeit, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen nicht.
Also total einzigartig. So.
Ja, herausragend, bedeutend schrecklich. Ne?
In Bochum gründet sich die EK Messer, eine Ermittlungskommission, benannt nach der Tatwaffe. Ralf Brüggemann ist derjenige, der die Tatserie erkannt hat. Er wird die treibende Kraft bei den Ermittlungen. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Nichts. Das Uni-Phantom verschwindet 1997 einfach von der Bildfläche. Das Einzige, was bleibt, sind Phantombilder. Sogar gleich 7 verschiedene. 20 bis 40 Jahre soll der Mann damals alt gewesen sein und Ruhrpott-Dialekt sprechen. Auf einem Bild sieht das Phantom aus wie der junge Proll von nebenan. Auf einem anderen wie der Schauspieler Gerd Fröbe, der im Klassiker Es geschah am helllichten Tag einen Kindervergewaltiger spielt. Die einzige Gemeinsamkeit bei den Phantombildern? Ein fusseliger Schnurrbart. Im Sommer 2000 wird das Uni-Phantom wieder aktiv. Der Mann vergewaltigt eine 21-jährige Studentin. Auf ihrem Heimweg von einer Party wird sie in ein Gebüsch gezogen.
Dies ist die 15. Tat, die man ihm zuordnen kann, aber noch lange nicht die letzte. Es kommt zu 5 weiteren Übergriffen auf Studentinnen der Bochumer Uni bis zum Dezember 2002.
Was? Ich werd verrückt. Geht's wieder los?
An der Bochumer Uni geht die Angst um. Die Verkehrsbetriebe richten einen Shuttle-Service ein. Von der Haltestelle zu den Wohnheimen. Und auch für die Polizei beginnt ein ungeahnter Großeinsatz an der Uni.
Es ist alles gemacht worden. Also es sind die kompletten polizeilichen operativen Maßnahmen ausgeschöpft worden, die man sich vorstellen kann. Es ist nichts unversucht geblieben.
Was genau, will Polizist Brüggemann nicht verraten. Nur so viel. Irgendwas mit Wärmebildkameras im Wald, Bewegungsmeldern. Und Polizisten haben sich natürlich auch noch auf die Lauer gelegt.
Ich möchte jetzt nicht aus dem Nähkästchen der polizeilichen Arbeit plaudern, aber ich sag mal, derjenige, der sich im Wald eingräbt und da wirklich mehrere Stunden verharrt, bis er aufgrund der Kälte dann nicht mehr aushalten kann, das kommt der Sache vielleicht ein bisschen näher.
Eingebuddelt wie Soldaten im Dschungelkampf. Zeitweise durchforsten 130 Polizisten in einer Nacht den Unicampus und die Wälder drumherum. Und Ralf Brüggemann läuft mit in vorderster Front.
Wenn Sie jetzt jemanden feststellen, müssen Sie auch diesen hier erstmal kriegen. Sehen Sie hier in 50, 100 Meter Entfernung eine Person, die sich dann Ihnen versucht zu entziehen und nur links oder rechts in so eine Lichtung reinläuft und dann weg ist? Den müssen Sie erstmal kriegen und anhalten.
Und sind Sie doch mal jemandem hinterhergerannt?
Ja, sicherlich. Wir haben auch Erlebnisse gehabt, dass Leute sich natürlich verfolgt gefühlt haben und dachten, sie würden Opfer eines Überfalles werden, dass plötzlich da Polizisten vor dem standen. Also das sind ja Zivilkräfte gewesen.
Rund um die Bochumer Uni herrscht zeitweise totale Überwachung. Doch die Polizei bekommt das Phantom einfach nicht zu fassen. Stattdessen trifft sie in den Wäldchen auf Freaks im Latexanzug, Spanner und Trittbrettfahrer.
Im Rahmen der Observationsmaßnahmen gleich zu Beginn der Ermittlung ist ja jemand hier festgenommen worden, der Fesselungswerkzeuge dabei hatte, Maskierung dabei hatte, entsprechende Einweghandschuhe dabei hatte. Da hegt man natürlich sofort die Hoffnung und sagt, das kann er ja eigentlich nur gewesen sein.
Doch schon am nächsten Morgen ist klar, der Festgenommene ist doch nicht das Uniphantom. Aussehen und krimineller Werdegang passen einfach nicht zum Täterprofil. Und die DNA erst recht nicht. Die Ermittler weiten die Fahndung immer weiter aus, auch im Internet. Die Polizei bastelt eine Seite, auf der man regelmäßig Neuigkeiten zum Fall veröffentlicht. Gleichzeitig ist das auch eine Falle. Man hofft, dass das Phantom auch mal vorbeisurft und dass man es über das Modem zu fassen bekommt.
Man verläuft sich dann natürlich auch in viele Spuren, weil das wird nicht mehr überschaubarer, sondern unüberschaubarer. Also wir haben auch in den eigenen Reihen uns gedanklich damit auseinandergesetzt. Gibt es da irgendwo jemanden?
Krass, Sie haben Kollegen verdächtigt.
Ja, wir haben ja nach Fehlern gesucht. Ne? Also das gehört eben auch dazu, dass man eben nicht nur das Positive versucht darzustellen, sondern eben auch guckt, woran hat es gelegen. Also so schizophrene Sachverhalte schon fast sich ausdenkt.
Im Herbst 2002 soll ein Massenspeicheltest für Klarheit sorgen. Fakten statt noch mehr Spekulationen.
Für uns war ja der sichere Ausschluss eben immer diese DNA-Untersuchung, weil das der absolute Weg war. Da gab es kein Grau mehr, da gab es nur noch Schwarz oder Weiß. Und das war eben eine neue Geschichte damals.
Über 10.000 Männer sollen eine DNA-Probe abgeben. Auch ich bin dabei, weil ich ins Raster falle. Der Täter soll wahrscheinlich mal in meiner Heimatstadt Sprockhövel gelebt haben, weil er sich anscheinend so gut dort auskennt. Für das Täterprofil bekam die Polizei sogar Unterstützung von einem Experten aus England, von Scotland Yard. Alle denken, jetzt muss das Uniphantom doch endlich auffliegen. Aber es bleibt wie verhext. Keine DNA-Probe passt zum Serientäter.
Und dann die Enttäuschung.
Ja, aber das gehört in dem Geschäft eben dazu. Und das ist, ich sag mal, diese Siegen und Verlieren. Also sauber zu bleiben in den Ermittlungen und nichts, ich sag mal, zu konstruieren, um da irgendwelchen Leuten Nachteile. Es steckt ja auch da ein Leben hinter. Also von daher, natürlich will man den Täter ermitteln, aber deswegen fängt man nicht an zu konstruieren. Nein.
Eigentlich hatte ich Kommissar Brüggemann gar nicht danach gefragt, nach seiner Verzweiflung. Und ob er denn nicht auch mal Lust gehabt hätte, irgendeinem anderen Verbrecher die Tat in die Schuhe zu schieben. Einfach nur, damit dieser Fall seines Lebens endlich vom Schreibtisch verschwindet und aus seinem Kopf. Aber ein Trost bleibt Ralf Brüggemann und seinen Kollegen. Seit der Dauerüberwachung am Campus hat das Uniphantom nie wieder zugeschlagen. In den Jahren danach arbeitet man die letzten Hinweise ab. Die Ermittlungskommission Messer löst sich auf, bis nur noch Ralf Brüggemann übrig bleibt.
Es gibt eben auch noch was anderes im Leben als eben diesen einen Sachverhalt. Und da muss man auch Verständnis für haben, dass dann eben wieder Personal, Kollegen abgezogen werden.
Seit 2002 ist der unheimliche Vergewaltiger verschwunden. Was mag wohl dahinter stecken? Ist er weggezogen und lebt jetzt woanders? Im Ausland vielleicht? Oder lebt er überhaupt noch? Hat er sich vielleicht sogar selbst umgebracht? Die Fragen bleiben, aber Kommissar Brüggemann geht. 2011 verlässt er das Sittendezernat und den Fall seines Lebens, den großen Ungelösten. Seit ein paar Jahren fährt er wieder Streife in der Nachbarstadt Herne als Schutzpolizist. Und er genießt es. Irgendwann hatte er genug von den Fällen, in denen es um Rotlicht geht, um Kinderpornografie und Vergewaltigung.
Sie sitzen mit dem Opfer gegenüber, das Opfer fängt an zu weinen, das Opfer fängt an zu frösteln, sie erleben das alles mit. Das sind so Sachen, die können sie nicht mal eben so ohne weiteres abschütteln. Also von daher ist da ein anderer Arbeitsansatz, ein Arbeitsaufwand dran, als wenn sie da mal eben kurz einen Ladendiebstahl aufnehmen.
Ganz losgelassen hat ihn der Fall seines Lebens nicht. Dazu ist er noch viel zu engagiert bei der Sache.
Ja, das ist also der Fall meines Lebens, der sicherlich ein anderes Ende hätte haben können sollen. Diese Geschichte hat mich ja über Jahre begleitet und deswegen sitzen wir heute ja auch wieder hier zusammen. Also von daher ist das nicht so, dass man das mal eben kurz abhaken kann, sondern die Geschichte hat noch kein Ende gefunden.
Als Nachfolger übernimmt Kommissar Frank Plewka den Fall. Also das, was davon noch übrig ist. Ab und zu muss er einen Hinweis aus der Bevölkerung checken.
Wobei man dann natürlich einteilen kann für die Tonne, so möglicherweise nicht ganz für die Tonne. Und dann kommen ein, zwei, wo man sich überlegt, da könnte was dran sein.
Und 2013 kommt so ein Hinweis rein. Einer, mit dem das Rätselraten ums Uniphantom endgültig vorbei sein könnte. Der mutmaßliche Täter, ein verhaltensauffälliger Mann mit Psychiatrieaufenthalten, der sich 2002 das Leben nahm. Kurz nach der letzten Tat des Phantoms.
Ja, wir haben Akten gewälzt und gefunden, dass er einen Hinweis auf seinen Bruder schon mal gegeben hatte, der dem Täter auf den Phantombildern ähnlich sehen sollte, was auch auf die Person zutreffen sollte.
Frank Plewka und seine Kollegen überlegen zunächst, den Toten für eine Untersuchung aus dem Grab zu holen. Aber dann entscheiden sie sich, den Bruder um eine DNA-Probe zu bitten.
Wir haben die geschlüsselt, verglichen und hatten wieder keinen Täter.
Schon wieder eine Niete.
Es war wieder ein Ermittlungsansatz, der ins Leere gegangen ist. Aber ich würde nicht sagen Niete. Ich habe immer noch die Hoffnung, je mehr wir überprüfen, umso näher kommen wir dem Täter. Und vielleicht, wenn die letzte Tat verjährt ist, sagt er, ich war's. Nein, das wäre ein schöner Traum. Aber ich möchte ihn gerne vorher kriegen.
Der Polizei bleiben noch 6 Jahre Zeit für Ermittlungen. 2022 wird dann die letzte Tat verjähren. Ob sich bis dahin noch jemand an das Uniphantom erinnern kann? Außer den Opfern und der Polizei? An der Bochumer Uni kennt man die alten Geschichten zwar noch, aber einige glauben bereits, dass das alles doch nur eine Urban Legend ist.
Ich habe hier Freunde, die hat mir auch mal erzählt. Es gibt ja so Gerüchte und alles.
Legende, nennen wir es Legende, das passt wahrscheinlich besser.
Beeinflusst euch das irgendwie noch, so dieses Wissen, dass da mal einer hier rumgelaufen ist?
Also schon gruselig, finde ich.
Ich denke, wenn man aufpassen sollte, besonders als Frau, dann sollte man stets aufpassen und nicht, weil es mal ein Uniphantom gab, weil sowas kann immer passieren. Es muss nicht jemand sein, der das ständig macht, aber es kann auch jetzt, heute passieren, es kann auch morgen passieren, es kann aber auch vor 20 Jahren passiert sein. Also, das interessiert mich nicht so.
Das Uniphantom von Bochum. Der Serienvergewaltiger wurde nie geschnappt. Seit 2003 gibt es aber auch keine neuen Taten. Nail Al-Saidi hat Ermittler getroffen und mit ihnen über ihren Fall des Lebens gesprochen.
D-Radio Wissen 100.
On Dead Waves mit California. D-Radio Wissen hier am Freitagabend. Es ist ja klar, ne, wo Geld zu holen ist, da wird auch Geld geholt. Es ist also kein Wunder, dass sich die Wettmafia den Fußball ausgesucht hat, um ordentlich Kohle zu scheffeln. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie viele Möglichkeiten es da gibt. Allein in Deutschland. Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga, Regionalliga. 147 Mannschaften. Das sind eben auch Hunderte von Spielen. Hunderte Menschen, die beteiligt sind. Da findet sich immer irgendeiner, der für Geld verschießt oder rote Karten verteilt. Das deutsche Ligasystem ist längst in den Blick von internationalen Wettbewerbern geraten. Vivian Leue stellt uns jetzt einen Polizisten vor, der sich in die komplexe Materie eingearbeitet hat. Ein Ermittler aus Bochum, der sich zu einem internationalen Wettbetrugsexperten entwickelt hat. Angefangen hat es mit diesem Fall.
Halbe Stunde gespielt, packe das Pokalspiel.
Es ist Samstag, 21. August 2004. Michael Baas sitzt mit Freunden vor dem Fernseher. Sein Verein spielt, der Fußball-Bundesligist Hamburger SV. Er ist im DFB-Pokal zu Gast beim Regionalligisten SC Paderborn. Eine klare Sache, denkt Baas. Ja, und so sieht es zuerst auch aus. Die stärkeren Hamburger gehen mit 2 Toren in Führung. Aber dann passiert etwas Unerwartetes.
Und das Spiel endgültig gekippt. Ein irrer Spielverlauf aus 0-2 macht 3-2.
Der Schiedsrichter Robert Heutzer trifft komische Entscheidungen. Paderborn erhält einen Elfmeter, verwandelt ihn, holt dann auf. Es folgen rote Karten für die Hamburger und dann weitere Tore für die Paderborner. Michael Baas, der kann es nicht fassen, was sich da abspielt am 21. August 2004 in Paderborn. Er, der leidenschaftliche HSV-Fan. Er explodiert fast vor dem Fernseher, als er mit ansehen muss, wie sein Verein letztlich 2-4 gegen den Regionalligisten verliert.
Robert Heutzer, 24 Jahre alt, schwierige Angelegenheit für ihn heute.
Der Schiedsrichter ist doch besoffen, denkt Baas. Nein, Er war nicht besoffen. Er war einfach nur gekauft. Ein halbes Jahr nach diesem Spiel, Anfang 2005, fliegt der Wettbetrug auf, als Holzer versucht, weitere Schiedsrichter für Manipulationen anzuwerben. Michael Bars verfolgt die damaligen Ermittlungen. Er ist selbst Polizist. Und er ist Fußballfan. Immer noch. Obwohl er mittlerweile mehr über manipulierte Spiele weiß als die meisten anderen.
Ich muss zugeben, dass ich am Anfang tatsächlich so ein bisschen unter Verfolgungswahn gelitten habe, weil ich selber großer Fußballfan bin. Aber inzwischen hat sich das wieder gelegt.
Michael Bars, der ist kein Schreibtischpolizist. Er ist einer mit Jeans und Chucks, lässigem T-Shirt und brauner Lederjacke. Er wirkt locker, unkonventionell. Und irgendwie wirkt er auch besessen, aber auf eine sympathische Weise. Nach den Verurteilungen von Heutzer und einigen Hintermännern gerät der Wettskandal wieder in Vergessenheit. 2009 kommen die Erinnerungen aber dann wieder auf. Grund ist ein neuer Wettskandal, der noch viel größer ist als der von 2005. Und dieses Mal ist Michael Bars nicht nur Beobachter, nicht nur Fußballfan. Dieses Mal ist er mittendrin, als Sonderermittler der Polizei.
Am Anfang, als wir da 2009 begonnen haben, haben wir das gar nicht erkannt. Das heißt, da mussten wir uns natürlich erstmal hinarbeiten.
Bars ist zu dem Zeitpunkt Kriminalhauptkommissar im Kommissariat 21 des Bochumer Polizeipräsidiums. Abteilung für organisierte Kriminalität. Die ganz harten Fälle. Genau dort beginnen auch seine Ermittlungen zur Wettmafia-Szene.
Wir hatten einen Fall, eine Ermittlung gegen ein kriminelles Netzwerk im Rotlichtmilieu. Da ging es um Drogen, um Geldwäsche, Erpressung und dergleichen. Hatten in diesem Fall auch Telefonüberwachung geschaltet und stellten halt fest, dass dieses kriminelle Netzwerk oftmals Spieler kontaktiert, Wetten platziert, hohe Wetten platziert, sich zum Teil auch in Vereine einkaufen will. Und das war für uns total untypisch.
300.000 bis 400.000 Euro setzten die Kriminellen auf einzelne Spiele. Dafür bekommt man in manchen Städten ein kleines Haus. Auch die Ermittler horchten auf, denn es war ungewöhnlich, dass Menschen, die normalerweise mit Drogen oder Prostituierten handeln, so hohe Wetten platzieren. Ungewöhnlich waren auch die Begriffe, die die Überwachten benutzten.
Asien 4, Überwetten, Overwetten und 3 Handicap und unter, das war, ich habe bis dahin mit Wetten noch nie was am Hut gehabt und für mich war das eine völlig andere Sprache.
Bars und seine Kollegen holten sich Unterstützung von einem Sachverständigen, der sie in die Welt der Wetten einführte. Für Michael Bars, ja, da war das eine neue Welt, eine erschreckende Welt.
Wir haben festgestellt, dass diese Täter nicht nur eben in Deutschland agieren, sondern dass sie insbesondere ins europäische Ausland Kontakte hin haben, auch da Spiele manipulieren. Hochrangige Funktionäre waren mit involviert. Ja, und das ging tatsächlich auch in den Bereich von Länderspielen, WM-Qualifikationsspielen, Gold Cup-Spielen in Amerika und dergleichen, sodass wir festgestellt haben, Bochum war da schon lange nicht mehr berührt, sondern sind weltweite Zusammenhänge erkennbar.
Wenn Bars von diesem Fall erzählt, seiner ersten großen Ermittlung im Bereich der Wettmanipulation, merke ich sofort, der 44-Jährige ist Ermittler durch und durch. Der Polizeidienst, der gehört quasi zu seinem Leben, seit er denken kann. Schon sein Vater und Onkel waren Polizisten, sein Bruder und seine Frau sind auch im Polizeidienst. Und wenn seine jugendliche Tochter zur Polizei gehen würde, ja, er fände das okay. Und er stellt die Sache, die Ermittlung vor sein Ego. Auch das merke ich bei unseren Gesprächen ganz schnell. Da ist kaum Eitelkeit. Und das, obwohl sich der 44-Jährige mittlerweile weltweit als Wettermittler einen Namen gemacht hat.
Und haben Sie dann immer mit den anderen Behörden quasi Kontakt aufgenommen und zusammen ermittelt? Oder wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen?
Genau, ganz praktisch ist das eben nicht. Und deshalb mussten wir uns da was einfallen lassen. Wir haben am Anfang natürlich versucht, über die sogenannte Rechtshilfe mit den anderen Staaten auch zusammenzuarbeiten. Dann haben wir aber festgestellt, dass eben einige Länder immer wieder betroffen sind, dass die Netzwerke eben schon erhellt oder erkannt wurden, sodass wir dann über Europol ein sogenanntes Joint Investigation Team gegründet haben.
Ende 2009 geht die Staatsanwaltschaft Bochum mit den Ermittlungsergebnissen an die Öffentlichkeit. Mindestens 200 Spiele in 9 europäischen Ländern sollen manipuliert worden sein, davon 32 Partien in Deutschland, vorrangig in der Regionalliga. Vereine wie der SSV Ulm, der SV Werl, aber auch der ehemalige Zweitligist VfL Osnabrück sind betroffen. Aber das ist noch lange nicht das Ende der Ermittlungen. Weitere Länder schließen sich jetzt den Ermittlungen an. Und letztlich tragen Bars und seine europäischen Kollegen so viele Informationen zusammen, dass auch Europol-Chef Rob Wainwright 2013 noch einmal an die Presse geht.
Hier geht es um Spielmanipulation in einer Dimension, die wir vorher nicht kannten, mit Hunderten von kriminellen und korrupten Spielern und Offiziellen. Hunderte Profispiele sind betroffen und das Ganze hat zu großen illegalen Gewinnen geführt.
Europol spricht von 680 manipulierten oder verdächtigen Spielen, darunter Qualifikationsspiele für die WM 2010, wie die Partie Mosambik-Tunesien. Aber auch Begegnungen der Top-Ligen in Europa und der Champions League sind dabei. Michael Baas, der Ermittler, ist stolz, diesen ganzen Sumpf mit ausgehoben zu haben. Aber Michael Baas, der Fußballfan, der ist auch erschrocken und irgendwie desillusioniert.
Also besonders beeindruckt im negativen Sinne war ich darüber, in welche Dimension wir da vorgedrungen sind. Das heißt, wenn es tatsächlich WM-Qualifikationsspiele betrifft, wenn es tatsächlich auf so einem hohen Level Manipulation gibt, dann ist man als kleiner Fußballfan natürlich erstmal schockiert.
Und Michael Baas weiß schon damals, er und seine Kollegen haben nur einen Bruchteil der Manipulationen aufgedeckt. Also bleibt er dran, hört nicht auf, neuen Hinweisen nachzugehen. Aber die Drahtzieher, die wirklich großen Matchfixer, die sitzen in Asien.
Wenn ich jetzt hier in so eine Wettbude renne, kann ich nicht 100.000 auf ein Spiel setzen. Das ist aber in Asien möglich. Also es ist für die Kriminellen, die wissen, wir haben hier ein Spiel, was wir manipuliert haben, natürlich verlockender, solch hohe Beträge zu setzen. Und deshalb ist der asiatische Markt natürlich interessant.
Aber ich kann mir das jetzt nicht so vorstellen, dass in Asien jemand zusammensitzt und sagt, wir werden jetzt, gucken uns jetzt mal die Regionalliga an und machen da was,
sondern... Doch, so kann man sich das vorstellen, weil bei Vernehmungen von auch asiatischen Kriminellen, quasi von Köpfen dieses kriminellen Netzwerkes, war ich überrascht, welche deutschen Fußballteams dieser Mensch kennt.
Aber egal, ob in Asien oder Bochum, das Muster bei den Manipulationen ist ähnlich.
Mittel zum Zweck sind natürlich immer die, die auf dem Platz stehen oder Einfluss nehmen können auf die, die da spielen. Das heißt also, ohne Fußballspieler, Schiedsrichter oder hohe Funktionäre funktioniert das nicht.
Robert Heutzer hat 2005 zugegeben, dass es das Geld und teure Autos waren, die ihn lockten. Und es sei so einfach gewesen. Immerhin bis zu 40.000 Euro sollen nach Medienberichten an manipulierte Schiedsrichter geflossen sein. Pro Spiel. Spieler erhielten weniger, 5.000 bis 7.000 Euro pro Partie. Heutzer ist später für seine Manipulation zu einer 2,5-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Ohne Bewährung. Häufig erkennen die Kriminellen am Lebenswandel eines Sportlers, ob er anfällig für solche Machenschaften ist. Ist er selbst ein Zocker oder macht sich durch eine Liebschaft erpressbar? Dann wird er angesprochen, rekrutiert, eingesetzt.
Die Fußballprofis sind ja keine Robotoren, sondern da sind ja Menschen wie jeder andere auch und mit allen Stärken und Schwächen. Und man erkennt ja dann, ob jemand irgendwo ein seriöses Leben vielleicht führt oder eben nicht. Die Frage habe ich natürlich den Manipulateuren auch gestellt und man hat mir ganz klar gesagt, ich brauchte nur in bestimmte Discos mich zu bewegen und da habe ich gesehen, wer wie da agiert und wo da mein potenzieller Kandidat ist. Und so spricht man die Leute dann an.
Baas erinnert sich an einen jungen Spieler, der in einem Wettstudio rekrutiert wurde.
Dann werden dem andere Wettmöglichkeiten erstmal offeriert. Ja, dann muss er nicht sofort bar zahlen, dann muss er nicht das Geld sofort auf den Tisch legen. Dann kann er per Handy Wetten platzieren, wann immer er möchte. So, und dann ist man natürlich leichter geneigt, höhere Summen zu platzieren. Und irgendwann, wenn man die aber dann verliert, möchte dann der andere auch sein Geld haben. Und wenn dann irgendwann mal 20.000 Euro, 30.000 Euro zurückgezahlt werden müssen und ich muss meiner Frau zu Hause erklären, pass auf, ich muss 30.000 Euro zahlen, dann überlege ich mir das vielleicht. So, und so läuft das dann auch ab.
Sind die Spieler erst einmal in der Schuld der Wettmafia, ist es ein leichtes, sie einzusetzen, sagt Baas.
Die brauchen jetzt kein ganzes Spiel manipulieren in der Form, dass sie von der ersten bis zur 90. Minute da schlecht agieren. Das geht auch gar nicht, weil sonst würden sie nach 3 Minuten ausgewechselt werden. Sondern mir hat mal ein Matchfixer gesagt in einer Vernehmung, ich habe meinen Jungs immer gesagt, ihr könnt 89 Minuten das Spiel eures Lebens machen, aber in einer Minute müsst ihr für mich da sein.
In dieser einen Minute verschießt der Spieler dann den Ball oder holt für die gegnerische Mannschaft einen Elfmeter und wird letztlich vielleicht sogar noch als tragischer Held gefeiert, der alles gab und dann Pech hatte. Laut Europol ist Wettbetrug eines der wachstumsstärksten Kriminalitätsfelder. Viele Banden, die sich bisher im Drogen- oder Menschenhandel engagierten, die sind jetzt im Bereich des Matchfixings zu finden. Italienische Mafia-Organisationen oder auch die chinesischen Triaden zum Beispiel. Eigentlich ist das doch Grund genug, um alle Ermittlungskraft auf diese Banden zu richten, oder? Tja, leider nicht, erklärt Bars.
Das Problem ist halt, die Bevölkerung, die fühlt sich davon nicht angesprochen. Das Beispiel bringe ich ja immer ganz gerne mit den Einbruchszahlen. Wenn man jetzt fragen würde, wo soll die Polizei ermitteln, soll die gegen Einbrecher oder gegen Matchfixer ermitteln, werden alle sagen gegen Einbrecher, weil man sich da persönlich betroffen fühlt. Allerdings geht es ja nicht um diese Fußballspieler, sondern es geht ja um eben diese kriminellen Netzwerke, die dahinter stehen.
Und die sind schon eine Bedrohung für uns alle.
Da sind ganze Organisationen am Werke, ja, die nicht davor zurückschrecken, eben genau die Gewalt sprechen zu lassen, die sie eben auch bei Drogen und Menschenhandel und dergleichen einsetzen würde.
Trotzdem, für Bars bedeutet das mangelnde Interesse, dass er mittlerweile wieder hauptsächlich im Rotlicht- und Drogenmilieu unterwegs ist. Gegen die Wettmafia ermittelt er, ja, eher so nebenbei. Eigentlich verrückt, da sitzt ein Experte in Bochum, der weltweit als einer der führenden Wettermittler bekannt ist, der mehrmals in der Woche von Kollegen aus allen möglichen Ländern angerufen und um Rat gebeten wird, der Dutzende Informanten an der Hand hat. Und trotzdem kann er nichts machen. Neue Hinweise gibt er an die Dienststellen vor Ort ab und muss viel zu häufig mit Ansehen wie handfesten Hinweisen, ja, dann einfach nicht nachgegangen wird.
Dadurch, dass ich tatsächlich fast täglich darüber in irgendeiner Form kommuniziere mit Ganoven, mit Informanten, mit Fußballverbänden, sehe ich halt so eine Ohnmacht, die einfach da ist. Weil ich finde, man könnte viel mehr machen, man müsste viel mehr tun, aber das passiert halt nicht.
Der Aufwand ist zu groß, das öffentliche Interesse zu gering. Trotzdem macht Bars weiter. Er ist eben besessen und er ist nicht nur Polizist, sondern Fußballfan, der nicht will, dass sein Sport zerstört wird. Und der es immer noch schafft, die Spiele seiner Mannschaft zu genießen.
Vivian Leue hat Michael Bars getroffen für D-Radio Wissen 100.
D-Radio Wissen 100.
Freitagabend, hier ist die 100, hier ist D-Radio Wissen und bei mir im Studio Wolfgang Schiller, 100-Redakteur. Und wir müssen mal über was reden, auf das uns einige Hörer immer wieder angesprochen haben. Es geht um die Wiederholung.
Genau. Ja? Ich habe in den letzten Tagen gleich zwei Meldungen bekommen und ich bekomme sie immer wieder, die da lauten: Wir kriegen das mit, wenn ihr was wiederholt.
Ja, ja,
und
wir hören zu.
Ihr stellt da ja alte Beiträge zu einer neuen Sendung zusammen und tut so, als wäre das neu. Das tun wir natürlich eigentlich nicht, aber vielleicht haben wir nicht deutlich genug gemacht, dass es Beiträge waren, die wir schon mal gemacht haben. Wir sind leider ein kleines Team und wir schaffen es nicht, jede Woche wirklich 3-4 neue Geschichten zu erzählen, die so gut sind, dass wir sie on air bringen wollten.
Das ist ja auch aufwendig, was wir machen, ne? Das muss man dazu sagen. Also die Geschichten erstmal recherchieren, dann kann es auch schon mal sein, dass eine Geschichte nicht funktioniert, weil, was weiß ich, ein Protagonist auf einmal sagt, ich habe doch keine Lust, das zu erzählen oder sich irgendwie, tja, was
oder
nicht ergibt.
Oder eine Autorin nicht fertig wird oder nicht vor einer anderen Publikation in der Zeitschrift veröffentlichen darf. Das ist zum Beispiel mit dieser Sendung heute passiert. Also wir hätten sehr gerne eine Geschichte über Blast Fischer und eine internationale Ermittlung dazu erzählt. Also das sind Fischer, die vor der Küste Afrikas mit Sprengstoff auf Fischfang gehen, also ökologischer Wahnsinn. Und da hat man den Leuten dort teilweise das Handwerk gelegt. Können wir leider erst im Herbst erzählen, die Geschichte. Deswegen heute auch eine Wiederholung.
Genau, wir hören gleich die Geschichte von Wolfgang Käs, der vom Lokalreporter zum Ermittler wird. Eine spannende Geschichte, die, finde ich, auch ein zweites Mal hörenswert ist durchaus.
Und das ist eigentlich schon das Versprechen. Wir versuchen nur solche Geschichten noch mehr zu senden, von denen wir der Meinung sind, dass die wirklich so gut sind, dass man sie auch gut und gerne ein zweites und ein drittes Mal hören könnte.
Genau. Also gibt es manchmal einen Beitrag in der Sendung, der eine Wiederholung ist, damit wir die Sendung zu einem bestimmten Thema machen können auf jeden Fall und da nicht zu wenig drin ist. Aber tatsächlich wiederholen wir ja auch ganze Sendungen regelmäßig, so ungefähr einmal im Monat.
Alle 4 Wochen sende ich eine Wiederholung, damit ich ein bisschen mehr Luft habe zum Planen.
So sieht es aus. Gleich die Geschichte von Wolfgang Käs, die wirklich nochmal hörenswert ist.
D-Radio Wissen 100.
16 Jahre wurde Trudel Ulm vermisst. 16 Jahre hatte die Familie nichts mehr von ihr gehört. Sie soll ganz plötzlich mit einem reichen Portugiesen durchgebrannt sein, sagte ihr Mann. Damals, 1996, einfach abgehauen sei sie, ohne Tschö zu sagen. Eine Vermisstengeschichte und eigentlich Standard für einen Lokalreporter. Aber als die Geschichte auf den Schreibtisch von Wolfgang Käs landet, spürt er, hier ist was anders. Diese Story ist kein Standard. Käs ist Chefreporter beim Bonner Generalanzeiger und er bekommt Zweifel. Er beginnt zu recherchieren. Aus der Geschichte wird ein Fall und der Journalist Käs wird irgendwie Ermittler. Vor 2 Jahren habe ich Wolfgang Käs im Studio begrüßt und er hat mir die Geschichte von Trudel Ulm erzählt. Er hat den Fall seines Lebens erzählt.
Hallo Herr Müller.
Wie sind Sie überhaupt auf diese Geschichte gestoßen nach 16 Jahren?
Das war der pure Zufall. Das Amtsgericht Rheinbach schickte per Post eine amtliche Bekanntmachung an uns, die dann versehentlich nicht sofort in der Anzeigenabteilung landete, wo sie hingehört hätte, sondern in der Redaktion, auf meinem Schreibtisch. Und da stand, so etwa sinngemäß, dass eine gewisse Gertrud Gabriele Ulmen sich doch bitteschön binnen Frist im Amtsgericht Zimmer 207, erster Stock, melden solle, weil sie anderenfalls für tot erklärt wird.
Nun, gibt es solche amtlichen Bekanntgaben? Ja, relativ häufig. Die ist jetzt zufällig auf Ihrem Schreibtisch gelandet. Trotzdem, was hat Sie dazu getrieben, dieser Sache nachzugehen?
Mich hat zunächst verwirrt dieses bizarre Juristendeutsch. Ja, in Zimmer 207, erster Stock, sonst wird sie für tot erklärt. Ich wusste nichts darüber. Ich wusste nicht, dass es ein sogenanntes Verschollenheitsgesetz gibt. Und mir war dieser Fall nicht bekannt. Das ist zwar schon 16 Jahre her gewesen, aber ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gedächtnis dafür, wenn die Polizei Vermisste ausschreibt zur Fahndung. Und dann stellte sich heraus, dass unser elektronisches Archiv in der Redaktion diesen Fall auch nicht kannte.
Normalerweise bei vermissten Fällen gehen die ja auch durch die Zeitung, weil die Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen wird und so weiter und so fort. Ne? Da wäre man von ausgegangen, oder?
Das dachte ich bis dahin auch. Aber die Rechtslage ist ganz anders. Nur bei Minderjährigen läuft sofort das volle Programm an, was wir kennen, von Hubschraubern bis Tauchern und alles Mögliche. Bei Erwachsenen sieht die Rechtslage ganz anders aus. Da hat die Politik den Ermittlungsbehörden eine Grauzone hinterlassen. Das ist offiziell so, dass nur bei Gefahr für Leib und Leben des Vermissten die Polizei tätig werden darf. Und das entscheidet ein einzelner Sachbearbeiter.
Bei der Polizei?
Bei der Polizei. Und das hängt im Wesentlichen von 2 Faktoren ab. Erstens von der Glaubwürdigkeit des Menschen, der da sitzt und die Vermisstenanzeige aufgibt, in der Regel ein Angehöriger. Und zweitens von der Lebenserfahrung und Berufserfahrung des Polizeibeamten, der da sitzt.
So war es auch in diesem Fall. Sie hatten jetzt da diese amtliche Bekanntmachung liegen, haben Zweifel bekommen, haben recherchiert und nichts dazu in Ihrem Archiv des Bonner Generalanzeigers gefunden. Wie sind Sie dann weiter vorgegangen?
Es gab noch einen dritten Punkt, der meine Neugierde geweckt hat. Das war der Geburtsort der Verschollenen, Mayen in der Eifel.
Kleines Nest.
Und da bin ich auch geboren und aufgewachsen, habe da bis zum Abitur gelebt. Und ich kannte diesen Namen aber nicht. Und ich habe dann angefangen, bei ehemaligen Freunden, Bekannten, Schulfreunden und so weiter nachzuhorchen. Kennt ihr diese Leute? Kam da aber nicht recht weiter. Bin dann zum Amtsgericht Rheinbach und habe da erfahren, wer der Anwalt ist, der diese Anzeige aufgegeben hat. Und habe den dann kontaktiert und gefragt, ob eventuell die Angehörigen, die Antragsteller bereit seien, mit mir zu sprechen. Das waren die dann auch. Der jüngere Bruder der Verschollenen. Thomas Lehnertz. Und wir hatten dann ein langes Gespräch.
Wie reagiert denn so ein Bruder darauf, dass dann ein Reporter kommt vom Bonner Generalanzeiger? Wie war das Gespräch?
Ich spürte bei diesem ersten Treffen, dass dieser Mann nie die Hoffnung aufgegeben hat, auch nach 16 Jahren nicht, noch zu erfahren, was mit seiner Schwester passiert ist. Da gab es wohl eine ganz enge Verbindung zwischen den beiden seit Kindesbeinen. Und er hat sich nie damit abgefunden. Und ich spürte dann auch, dass er durch mein Interesse neue Hoffnung schöpfte. Wir haben dann lange gesprochen über die Kindheit der Frau, über ihre Ehe, die er mir als Traumehe schilderte, und auch über den letzten Kontakt. Er hat am 20. März 1996, einen Tag vor ihrem Verschwinden, nachmittags mit ihr telefoniert. Und er sagt, sie war bester Laune und es gab kein Anzeichen dafür, dass sie eventuell geplant habe, für immer und ewig zu verschwinden.
Denn das ist ja das, was Trudels Mann erzählt hat. Sie sei mit einem reichen Portugiesen abgezischt, die Ehe sei vorbei gewesen und sie habe ihn verlassen. Wie war das bei den anderen Angehörigen, die Sie gesprochen haben? Hatten die das Gefühl, diese Geschichte stimmt irgendwie?
Es gab unterschiedliche Reaktionen. Die 84-jährige Mutter war zunächst extrem verschlossen, öffnete sich nur langsam. Kriegsgeneration, kleine zierliche Frau, die alles nur mit sich selbst und ihrem lieben Gott abmachte. Und jeden Morgen im Wohnzimmer auf der Kommode vor einem gerahmten Foto ihrer Tochter eine Kerze anzündete, als Zeichen.
Hat die denn die Geschichte geglaubt? Also was hatte die für ein Gefühl? Dass sie eine Kerze anzündet, zeigt ja, sie hatte Hoffnung, dass es, ihre Tochter noch da ist.
Es gab einen Moment, da ging Thomas Lehnertz aus dem Zimmer, um ein Fotoalbum zu holen. Da griff sie über den Küchentisch, nahm meine Hand, drückte die ganz fest und sagte, ich glaube, die Trudel ist tot, die lebt nicht mehr. Und dann war sie aber gleich wieder ganz verschlossen und sprach nicht weiter darüber.
Nach den Gesprächen mit den Angehörigen, mit der Mutter und dem Bruder, sind da ihre Zweifel noch größer geworden, dass diese Geschichte nicht stimmen kann?
Es gab bei mir zunächst überhaupt keinen Verdacht in eine Täterrichtung. Zumal auch der Ehemann in den besten Farben geschildert wurde von der Familie. Es wuchs nur der Verdacht, dass diese Frau vielleicht gar nicht der Typ war, der einfach so sagt, ich gehe mal Zigaretten holen und nie wieder auftaucht.
Ja, was war denn Trudel Ulm für eine Frau? Sie haben ja nicht nur mit den Angehörigen gesprochen, sondern auch mit ehemaligen Arbeitskollegen von Trudel. Da haben Sie ja wahrscheinlich viel über diese Frau erfahren. Was war das für eine?
Eine Frau, die aus sehr armen, bescheidenen Verhältnissen stammt und immer den Ehrgeiz hatte, da rauszukommen. Eine Frau, die einen herausragend guten Realschulabschluss hingelegt hat, die dann den Beruf der Arzthelferin erlernt hat und immer ehrgeizig war und versucht hat, etwas Besseres aus ihrem Leben zu machen.
Die ja auch schon lange mit ihrem Ehemann verheiratet war, ne? Zu dem Zeitpunkt.
Ja, die waren sehr jung, als sie heirateten. Und ich glaube, sie war oder immer auch die Triebkraft, etwas zu unternehmen. Der damalige Mann hatte bei der Bundeswehr sich ausbilden lassen als Masseur und Bademeister. Physiotherapeut kam dann noch später dazu. Und sie hat ihn auch, glaube ich, gedrängt, als man mitbekam, dass in Rheinbach, dieser kleinen Stadt jenseits der Landesgrenze, eine Massagepraxis mit angeschlossenem medizinischem Bad frei wurde, dazu zu greifen und sich selbstständig zu machen. Ich habe auch mit ehemaligen Mitarbeitern, Praktikanten gesprochen, die auch schilderten, dass sie also die gute Seele dieses Unternehmens war, alles im Hintergrund regelte, sich um Büro und all diese Dinge kümmerte und dafür sorgte, dass das erfolgreich wurde.
20 Jahre waren die beiden verheiratet, wenn ich richtig informiert bin. Was war denn mit Kindern?
Es gab keine Kinder. Es gibt unterschiedliche Erklärungen dafür. Ich kann das nicht beurteilen. Es hieß von Seiten der Familie, ja, die hatten ja gar keine Zeit für Kinder, weil sie sich ja um den Aufbau dieses kleinen Unternehmens kümmern mussten. Beide waren zeugungsfähig. Das wissen wir, weil der damalige Ehemann in zwei weiteren Ehen Kinder gezeugt
nach
hat.
Dem Verschwinden von
nach Trudel? Dem Verschwinden von Trudel Ulmen. Und sie war schwanger, etwa 4 Monate vor ihrem Verschwinden. Sie hat an Weihnachten 1995, 3 Monate vor ihrem Verschwinden, freudestrahlend ihrer Familie mitgeteilt beim Weihnachtsfest, dass sie schwanger sei. Im Januar hatte sie eine Fehlgeburt. War dann eine Weile krankgeschrieben und 3 Monate später ist sie verschwunden.
Trudel Ulm hat mit ihrem Mann diese Massagepraxis betrieben. Dann haben die beiden dieses Unternehmen aber verkauft.
Sie haben es verkauft Anfang der 90er Jahre. Da hat es wohl verschiedene Gründe für gegeben. Da gab es ja schon die ersten Gesundheitsreformen und die Einschränkungen, was da verschrieben werden durfte. Der Arzt, der mit im Haus war, ging in den Ruhestand. Und offenbar hat der Eigentümer auch eine horrende Pacht verlangt für dieses Gebäude. Und so haben sich die beiden dann entschieden, das aufzugeben. Er arbeitete dann an einer Fachschule als Lehrer, als Dozent. Und sie arbeitete wieder in ihrem alten Beruf als Arzthelferin bei einer Reha-Klinik in Bad Godesberg.
Sie haben mit den Angehörigen gesprochen, Sie haben mit Kollegen, ehemaligen Kollegen gesprochen. Was ist mit der Polizei, Herr Käs?
Bei der Recherche gehe ich immer so vor, dass ich mir ein möglichst dichtes Bild mache, bevor ich dann auf die Behörden zugehe. Ich hatte also schon ein Bild von diesem Fall, bevor ich auf die Polizei zugegangen bin. Und da gab es dann großes Schulterzucken und Zähneknirschen, weil die kannten diesen Fall gar nicht.
Die kannten den Fall nicht einer vermissten Frau?
So ist es. Die stiegen dann auch ins Archiv und stellten fest, es gibt keine Akte zu diesem Fall. Erst nach weiteren Recherchen stellte sich dann heraus, wieso es keine Akte mehr gab. In diesen Märztagen 96 ist nämlich Folgendes passiert. Am 21. März tauchte Frau Ulmenich an ihrer Arbeitsstelle auf. Am 22. März wurde sie von ihrem damaligen Ehemann als vermisst gemeldet bei der Polizei. Daraufhin tauchten Beamte bei der Reha-Klinik bei ihrem letzten Arbeitgeber auf und erkundigten sich. Und bereits am darauffolgenden Montag, also 4 Tage später, meldete sich die Polizei bei der Reha-Klinik und sagte: Entwarnung, sie ist mit ihrem Liebhaber auf und davon ins Ausland und kommt nicht mehr wieder. Das weiß ich alles nur von der Reha-Klinik, weil der Betriebsrat noch Notizen hatte darüber, dass die Geschäftsführung ihr daraufhin fristlos kündigte und der Betriebsrat entsprechend empört war und das notiert hatte.
Aber wie kann das denn sein, dass die Polizei in einem vermissten Fall nach nur 4 Tagen eine Akte schließt und da nicht mehr Zeugnis von in den Akten zu finden ist?
In diesem Punkt hat die Polizei sogar korrekt gehandelt. Die Akten von unaufgeklärten Fällen müssen mindestens 30 Jahre lang aufbewahrt werden. Die Akten von aufgeklärten Fällen hingegen werden nach 5 Jahren vernichtet.
Ach.
Und dieser Vermisstenfall galt als aufgeklärt.
Weil die Geschichte des Mannes als plausibel bewertet wurde.
So, und nur, es gab aber sozusagen als Beleg nur eine einzige Aussage.
Eben, das macht einen doch stutzig.
Der Ehemann sagte, seine Frau habe ihn sonntags angerufen und ihm mitgeteilt, dass sie nicht gedenke, wiederzukommen, dass sie mit ihrem Liebhaber ins Ausland sei. Sie habe sich bedankt für die letzten Ehejahre und sich entschuldigt für die Ungewissheit der vergangenen Tage.
Nun haben Sie ja schon gesagt, die Mutter, der Bruder haben gesagt, das war eine gute Ehe. Da gab es keine Hinweise auf eine Krise. Wie passt das zusammen? Haben Sie es geschafft, mal mit dem Mann selbst darüber zu sprechen, der ja die Vermisstenanzeige bei der Polizei gestellt hat?
Ich habe natürlich auch das versucht. Ich habe ihn kurz vor Weihnachten 2011 angerufen und ihm gesagt, dass ich gerne mal mit ihm sprechen würde. Wir seien ja alle nun aufgefordert, durch diese amtliche Bekanntmachung des Amtsgerichts mitzuwirken an der Aufklärung. Und er sagte dann, ja, so kurz vor Weihnachten, das passe ihm aber gar nicht. Und ich sagte, verstehe ich, ich rufe Sie gerne im neuen Jahr an. Und so sind wir verblieben. Ich habe dann im neuen Jahr, 1. oder 2. Januarwoche, erneut angerufen. Und da kamen wir aus der Pistole geschossen. Ich habe das psychisch längst verarbeitet. Ich möchte nicht mehr daran erinnert werden. Das ist alleine Sache der Polizei. Ich möchte darüber nicht reden. Das habe ich dann akzeptiert.
Jetzt, Herr Käs, würde ich gerne wissen, Sie sagten ja, Sie hatten keinen Verdacht bis dahin. Was hat Sie trotzdem noch getrieben, in der Sache weiter nachzugehen? Sie hatten ja offenbar große Zweifel, oder? Dass die Geschichte stimmt.
Dieser Moment des zweiten Gesprächs mit dem damaligen Ehemann, der hatte etwas Magisches. Also ich bin nicht sonderlich esoterisch veranlagt, aber als ich da den Hörer auflegte im Großraumbüro der Redaktion, drehten sich alle Köpfe rum, meiner Kollegen, und die sagten, Wer war das? Das heißt, da war eine ganz eigentümliche Spannung im Raum. Ich will das jetzt gar nicht überbewerten, aber zeitgleich taten sich viele Mysterien auf in der Recherche. Zum Beispiel, dass aus alten Akten ersichtlich wurde, dass der damalige Ehemann sich hat begleiten lassen zu der Vermisstenanzeige von der angeblich besten Freundin Trudel Ulmens. Diese beste Freundin kannte niemand, weder in Rheinbach noch in Mayen. Zwei Kleinstädte, da kennt jeder jeden. Diese beste Freundin bekam dann einen Nerzmantel geschenkt aus dem Nachlass der Verschollenen. Diese beste Freundin zog wenige Tage nach der Vermisstenanzeige weg in den Westerwald, also ja, östlich des Rheins, 130 Kilometer Luftlinie entfernt. Diese beste Freundin tauchte dann nach einem halben Jahr wieder auf und wechselte ihren Namen. Ich habe die dann irgendwann gefunden. Also da gibt es dann manchmal auch nette Leute, die Sekretärin von Oberdorfbürgermeistern, die einem helfen, im Keller nachzuschauen, wann wer wie wo gelebt hat. Und ich habe die Frau dann auch gefunden, aber sie war nicht bereit, mit mir zu reden. Weiterhin tauchte das Gerücht auf, das der damalige Ehemann gestreut hat, das Kind, mit dem Trudel Ulmen damals schwanger war, das sei ja gar nicht von ihm gewesen, sondern von dem Liebhaber. Und das sei auch keine Fehlgeburt gewesen, sondern eine Abtreibung. Als ich dann aber herausfand, in welchem Krankenhaus sie war, das Malteser Krankenhaus, katholischer Träger, die unternehmen keine Abtreibungen. Also es tauchten immer mehr Merkwürdigkeiten in dieser Geschichte auf. Dann wurde ihr rückwirkend ein liederlicher Lebenswandel nachgesagt, ständig wechselnde Liebhaber. Wenn man sich dann eine Weile in so einer Kleinstadt bohrt und die Kleinstadtgeheimnisse lüftet, stellte ich dann fest, dass eigentlich die Geschichte des Ehemannes war, ständig wechselnde Liebhaber.
Das heißt, Sie haben immer mehr Indizien gefunden, wo Sie gedacht haben, da stimmt irgendwas nicht. Ich würde gerne mal wissen, wie Sie da vorgegangen sind, denn das Ganze hat ja von einem Anfangsskepsis, einem anfänglichen Zweifel eine Wendung genommen. Sie sind ja richtig Ermittler geworden sozusagen. Wie kann ich mir das vorstellen? Haben Sie da auch so einen gewissen, Sie, das können wir ja sagen, schreiben auch Krimis, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Haben Sie da so einen gewissen Faible für und sind Sie deswegen auch so in die Geschichte eingestiegen, weil Ihnen, ja, weil das Interesse da war für solche Fälle?
Also es gibt da so eine gewisse familiäre Vorbelastung. Mein Onkel war Kripo-Chef in der Kleinstadt, aus der ich stamme. Mein Cousin war verdeckter Ermittler beim Landeskriminalamt. Und ich selbst wusste bis zum Abitur nicht so ganz genau, will ich Journalist werden oder zu Kripo gehen. Ich hoffe, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Habe dann aber auch als Polizeireporter angefangen, die ersten Jahre. Und es gibt dieses Interesse. Und das Schreiben von Kriminalromanen hat auch damit zu tun, dass ich denke, Kriminalität ist ein Spiegel dieser Gesellschaft und man kann sehr gut erkennen, wie Gut und Böse funktionieren und was die Triebfedern sind.
Hatten Sie das Gefühl bei Ihren Recherchen, dass man Ihnen dabei gerne hilft?
Die Reaktionen waren unterschiedlich. Einmal von Seiten der Ermittlungsbehörden, Polizei und Staatsanwaltschaft gab es zunächst auch einen gewissen Widerwillen. Was will der? Will der uns ans Zeug flicken?
Naja, die haben ja offenbar einen Fehler gemacht, ne? Kann man ja, ja. Ne? Kann man ja so sagen. Kann man auch verstehen, dass das nicht man unbedingt an die große Glocke gehängt wissen will, ne?
Wobei ich das selten kommentiert habe in meiner Berichterstattung, denn dann wecken sie nur unnötigen Chorgeist in solchen Behörden. Und dann solidarisieren sich die Engagierten mit den weniger Engagierten und dann haben sie verloren. Wenn sie bei der Polizeibehörde keine Leute mehr haben, die bereit sind, mit denen auch unter der Hand zu reden.
Nun haben Sie aber ja gerade schon, Herr Käs, geschildert, dass Sie einiges herausgefunden haben an Ungereimtheiten, was den Mann angeht. Diese Freundin von Trudel Ulm, die da die beste Freundin, die da mitgekommen sein soll. Haben Sie darüber mit der Polizei gesprochen und was hat die dann gesagt?
Es gab da seltsame Erlebnisse. Nach den ersten Veröffentlichungen bekam ich auch Informationen aus der Bevölkerung zugesteckt, zum Beispiel den Hinweis, reden Sie doch mal mit dem Rheinbacher Schützenkönig. Dann habe ich den Rheinbacher Schützenkönig angerufen eines Freitagsabends und erreicht einen Mann, mit dem ich noch nie in meinem Leben gesprochen habe und er sagt, ja, das kann ich Ihnen ganz genau erzählen. Der damalige Ehemann von Trudel Ulmen hat meine Ehe zerstört. Und er schilderte die Details, die ich jetzt gar nicht wiederholen will und ich sagte, das müssen Sie doch der Polizei erzählen. Daraufhin sagte der Mann, das habe ich versucht. Nach ihrer ersten Veröffentlichung habe ich die Polizei angerufen und habe ihr das schildern wollen. Und da sagte man mir, wir geben nichts auf Gerüchte. Das interessiert uns nicht.
Wie sind Sie weiter vorgegangen? Haben Sie Druck gemacht, sozusagen durch Ihre Berichterstattung auch im Bonner Generalanzeiger? Die Geschichte ist ja immer wieder von Ihnen veröffentlicht worden.
Ja.
Dass sich die Polizei, dass sich die Behörden nur jetzt mal um den Fall kümmern?
Wir haben uns in der Redaktion von Anfang an gesagt, wir dürfen da nicht kleckern, sondern wir müssen klotzen. Das heißt, das waren wenige Veröffentlichungen, eine pro Monat etwa, insgesamt 5 bis zur Aufklärung. Aber die waren immer großflächig, mindestens eine Seite, manchmal sogar 2 Seiten, damit niemand daran vorbeischauen konnte. Und etwa auf halber Strecke wurde ich von einem Kriminaldirektor im Bonner Polizeipräsidium zu einem Gespräch gebeten, ob man sich nicht mal unterhalten könnte in Ruhe über die Sache. Dem bin ich dann nachgekommen und habe auch sämtliche Recherchematerialien, die ich hatte, bis dahin auf den Tisch gelegt. Unter anderem auch das Gespräch mit dem Rheinbacher Schützenkönig und habe gesagt, und das hat ihre Leute nicht interessiert und das hat ihre Leute nicht interessiert. Und ab diesem Zeitpunkt wurde alles anders. Da ist auch offenbar Personal ausgetauscht worden. Da sind plötzlich neue Namen aufgetaucht, die ermittelt haben. Da wurde die Familie auch plötzlich wieder gebeten, ob man diese Aktenordner nochmal haben könnte mit den Schriftwechseln, die man vorher zurückgegeben hatte, mit dem Hinweis, da steht ja nichts Interessantes drin. Mir wäre sonst auch irgendwann die Luft ausgegangen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich bin kein Polizeibeamter, ich habe keinen Apparat, ich habe keine juristische Handhabe und auch noch vieles anderes zu tun in der Redaktion.
War das, dass die Polizei sich jetzt mehr eingeschaltet hat, auch wirklich ein Wendepunkt in dem Fall Trudel-Ulm?
Absolut. Es gibt beim Bundeskriminalamt eine Datenbank. Da werden eingespeist Informationen über vermisste Personen, Langzeitvermisste, und Informationen über unbekannte Tote. Das kann man dann versuchen, zur Deckung zu bringen. Seit es den genetischen Fingerabdruck gibt, und den gibt es ja auch schon lange, ist das relativ einfach.
Nur, ist das denn nicht Standard? Also, dass man bei einer vermissten Person dann, wenn man noch DNA-Spuren hat, diese mit dieser Datenbank abgleicht? Macht man das nicht standardmäßig bei der Polizei?
Eben nicht, wenn die Gefahr für Leib und Leben nicht erkannt wird. Und wenn nach 4 Tagen gesagt wird, der Fall ist aufgeklärt, die Frau ist ja mit ihrem Liebhaber ins Ausland, dann passiert gar nichts. Jetzt hatte man also den Ehrgeiz, einen DNA-Abgleich mit unbekannten Toten in der Kartei durchzuführen. Da nahm man also Proben bei den Familienmitgliedern, aber das ist natürlich was anderes als das Original. Das ist ja nur verwandt, das ist ja nur ähnlich. Das kann der Computer nicht leisten, das müssen Experten manuell machen. Das dauert und Altfälle stehen in der Warteliste ganz hinten beim LKA in Düsseldorf. Aber die Bonner Polizei hat es dann geschafft, die Original-DNA aufzutreiben.
Nach 16 Jahren gab es noch
Original-DNA? Nach 16 Jahren. Es gab viele Zufälle in dieser Geschichte, die zum Erfolg geführt haben. Und zwar im Malteser Krankenhaus in Bonn.
Wir erinnern uns, die Fehlgeburt.
Seit die Fehlgeburt, exakt. Es gab noch DNA aus dieser Zeit. Die hätte das Krankenhaus gar nicht aufheben müssen.
Also genauso wirklich purer Zufall.
So ist es. Genauso wenig wie der Betriebsrat in der Reha-Klinik nicht hätte die Notizen aufheben müssen. So, man hatte also dann die Original-DNA und dann ist das heutzutage ein Knopfdruck.
Das heißt, es wurde beim LKA in Düsseldorf, wurden die Datenbanken verglichen und es gab tatsächlich ein Match.
Es gab eine unbekannte Tote, die passte.
Wow.
Und diese unbekannte Tote war bereits vor 16 Jahren gefunden worden, nur 4 Monate nach der Vermisstenanzeige im Siebengebirge.
Ich bin fast fassungslos. Man müsste doch wirklich, also Sie haben das jetzt schon zweimal erklärt, dass die Polizei das nicht muss und dass sie das als abgeschlossen, aber man würde doch wirklich davon ausgehen, dass bei sowas standardmäßig geguckt wird, haben wir da irgendeine Meldung und dann machen wir das einfach mal. Das ist ja wirklich unglaublich.
Also die Bonner Polizei, die Bonner Kripo war zuständig für den Vermisstenfall in der kleinen Stadt Rheinbach, links des Rheins. Und das Bonner Polizeipräsidium ist auch zuständig für das Siebengebirge, rechts des Rheins, wo die Leiche 4 Monate später gefunden wurde. Und man hat das nicht übereingebracht. Es wurden insgesamt 300 Spuren im Fall der unbekannten Toten gesammelt und bewertet. Darunter zum Beispiel eine leere Sektflasche, die da lag, 2 Meter entfernt von der verscharrten Leiche. Und etwa 100 Meter weiter gab es damals einen Straßenstrich, osteuropäische Prostituierte. Und dann zog man zum Beispiel den Schluss, Sektflasche, Straßenstrich.
Da liegt eine Prostituierte.
Genau. Aus Moldawien, aus Rumänien, aus Bulgarien und deswegen kennen wir die nicht. Und so wurde der Fall dann irgendwann noch abgeschlossen. Man hatte damals aber wirklich viel Wirbel gemacht, die Medien eingeschaltet. Und so wurde auch ein ehemaliger Arbeitskollege von Trudel Ulmen in der Reha-Klinik Bad Godesberg aufmerksam, rief die Polizei an und sagte, die unbekannte Tote, über die ich in der Zeitung gelesen habe, könnte das nicht meine Arbeitskollegin Trudel Ulmen sein, die vor 4 Monaten verschwunden ist?
Nicht wirklich, es gab direkte Hinweise.
Spur 24. Das war Spur 24, dieser Anruf unter den 300 Spuren. Und das ist die entscheidende Spur gewesen, die nicht intensiv verfolgt wurde.
Also wirklich eine Geschichte voller Zufälle. Jetzt haben Sie herausgefunden, dass es Ungereimtheiten bei den Aussagen des Mannes gab. Es gab sozusagen, naja, sowas wie ein Verdacht. Es gab Indizien, die darauf hinwiesen. Dann hat man die Tote gefunden. Was ist dann passiert?
Die Entdeckung der Leiche von Trudel Ulmen wurde natürlich nicht sofort an die Medien weitergegeben, auch nicht an mich. Aber ich bekam dann eines Tages, Ende April 2012, einen Anruf von diesem Kriminaldirektor, ob ich bereit sei, mich mit ihm in Mayen in der Eifel zu treffen und gemeinsam die Familie zu besuchen. Und ob das in 1,5 Stunden möglich sei. Ich sagte natürlich ja und bin losgefahren. Und ahnte dann, was passieren wird. Und er klärte mich dann auch unmittelbar vorher auf, dass man die Leiche gefunden hat, dass Trudel Ulmen seit 16 Jahren tot ist. Und dass man großen Mist gebaut hat damals. Und dann sind wir gemeinsam zur Familie und haben ihnen das beigebracht.
Warum hat der Polizeimensch Sie mitgenommen?
Ich weiß es gar nicht so genau. Einmal denke ich als Türöffner, um zu vermitteln. Die Familie war natürlich furchtbar enttäuscht von der Polizei. Aber während wir dort saßen, und mit der Familie redeten. Es war dann auch der Opferschutzbeauftragte der Bonner Polizei da, der sich dann um die Familie gekümmert hat, auch über den Tag hinaus, großartige Arbeit geleistet hat. Während wir da saßen, sind Kollegen der Bonner Kripo dann nach Rheinbach gefahren und haben den damaligen Ehemann mitgenommen zur Vernehmung. Und dann hat er noch in der Nacht gestanden, dass er seine Frau damals abends im gemeinsamen Schlafzimmer mit einem Kopfkissen erstickt hat, sie dann mit einem Rollladenband eingeschnürt, in Plastikfolien verpackt, in den Kofferraum gelegt hat, 40 Kilometer weit gefahren ist, bis ins Siebengebirge und sie dort in der Nacht verscharrt hat.
Wissen wir, warum?
Ich würde mir nicht zutrauen, bis heute nicht zutrauen, zu sagen, warum das passiert ist. Es gibt keine Zeugen außer dem Täter. Die Version, die vor Gericht gehandelt wurde, war, wir hatten einen Streit, sie hat mich beleidigt, sie hat mich getreten, sie hat mich geschlagen. Sie müssen sich vorstellen, diese Frau war 1,60 groß und zierlich. Er war um die 1,90 und ein richtiger kräftiger, muskulöser Mann. Sie hat ihn verprügelt und dann wusste er sich nicht mehr anders zu wehren und dann hat er sie nur ruhig stellen wollen mit diesem Kissen. Staatsanwaltschaft und auch der Richter haben ihm irgendwann kein Wort mehr geglaubt im Lauf dieser 7 Prozesstage. Vermutet, dass es ein Akt der Habgier war. Wir wissen auch aus der kriminologischen Forschung, dass wenn Männer ihre Frauen töten, tun sie das in der Regel, weil sie nicht akzeptieren wollen, dass die Beziehung keine Chance mehr hat. Man kann vermuten, dass sie ihm gesagt hat an diesem Abend des 20. März, ich lasse mich scheiden, ich bin ein ständiges Fremdgehen, ein Doppelleben satt. Und dass er dann sozusagen das als einzige Chance sah, das Haus zu behalten, keine Verluste zu erleiden. Wir wissen es aber alles nicht.
Wir wissen aber, was beim Prozess rauskam, bei dem Sie als Zeuge geladen waren, aber auch als Beobachter mit im Saal saßen. Was war das Urteil?
Es gab keine Anklage wegen Mordes, sondern wegen Totschlags. Man hatte ja ein Geständnis, man hatte eine Leiche. Und am Ende wurde der Mann zu 11 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Dabei spielte sicher eine Rolle, 11 Jahre ist für Totschlag sehr viel. Das höchste Strafmaß sind 15 Jahre bei Totschlag. Es spielte eine Rolle, dass Briefe auftauchten, die er aus der U-Haft geschmuggelt hatte an Freunde, in denen er keine Spur von Reue zeigt, in denen er sagt, ich komme garantiert in den offenen Vollzug und das ist schnell erledigt, in denen er Anweisungen gab, man solle Wertgegenstände aus dem Haus entfernen, damit seine dritte Ehefrau da nicht drankomme. Also diese 7 Prozesstage warfen noch ein erstaunliches Bild auf den Angeklagten. Es tauchte noch ein Versicherungsbetrug auf. Er hatte die Unterschrift seiner bereits toten Frau gefälscht.
Nun wurde der Fall also abgeschlossen. Der Mörder von Trudel Ulm, ihr Ehemann, wurde gefunden, wurde verurteilt. Gab es denn als Folge davon ein Umdenken bei der Polizei an die Herangehensweise, jedenfalls der Polizei in Bonn, von vermissten Fällen?
Es gab die Order, nochmal alle Altfälle hervorzukramen aus dem Archiv, um durchzugehen. Und es gab in der Folge viele Hilferufe von Angehörigen.
Hat denn die erneute Beschäftigung mit diesen Langzeitfällen Erfolg gehabt?
Das hat Erfolg gehabt in Kombination mit den Hinweisen aus der Bevölkerung. Dergestalt, nur wenige Kilometer entfernt, in Königswinter, wurde vor 5 Jahren eine Frau von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet. Man hatte Streit und dann hat sie sich auf dem Absatz umgedreht, ist weg, kam später mit 2 Männern und einem Lieferwagen aus Köln wieder, hat ihre 7 Sachen gepackt. Das wurde auch den beiden Kindern erzählt. Und das war es dann auch für die Polizei.
Also wirklich vergleichbar?
Wirklich vergleichbar. Und jetzt wurde nochmal neu ermittelt. Und eines Tages rückte die Polizei mit schwerem Gerät vor in dem Haus in Königswinter. Und siehe da, er hatte seine Frau erdrosselt und anschließend im Keller des Hauses einbetoniert.
Und ist mittlerweile auch verurteilt.
Ist mittlerweile zu 8 Jahren wegen Totschlags verurteilt.
Wolfgang Käs wurde vom Reporter zum Ermittler. Die 100 hier in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. 100.
Ermittlung eingestellt. Danke an Nail al-Saidi, der sich mit den Ermittlern getroffen hat, die das Uni-Phantom aus Bochum gejagt haben und noch immer jagen. Vivian Leue. Sie hat mit Michael Baas über die Ermittlungen in Sachen Wettmafia gesprochen und Wolfgang Käs, er hat uns die Geschichte von Trudel Ulm erzählt. Danke auch an Julia Roche online und Christian Wilke in der Technik. Vielen Dank an Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Nächste Woche gibt es eine wiederholte 100 und am 10.06., kurz vor der EM, gibt es dann Fußballgeschichten bei uns. Und wenn ihr da noch was zu erzählen haben solltet, eine Fußballgeschichte, die wir unbedingt hier auf dem Sender erzählen müssen, schreibt uns doch einfach mail@dradiowissen.de. Die 100 gibt es natürlich auch im Podcast Storytelling zum Mitnehmen. Euch ein schönes Wochenende. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
Nach dem Interview bin ich noch mit Polizist Brüggemann in die Bochumer Innenstadt zurückgefahren. Wir saßen dann zusammen in der U-Bahn und plötzlich hat Polizist Brüggemann hinten im Wagen einen Gauner entdeckt aus der Nachbarstadt Herne. Also da, wo Brüggemann mittlerweile Streife fährt. Und mit diesem Kerl hat er anscheinend täglich zu tun. Also mich hat's beunruhigt im ersten Moment. Intensivtäter in der Bahn, aber okay, ich saß ja neben einem Polizisten. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass Polizist Brüggemann total entspannt war. Der hat so einen kleinen Scherz über seinen Pappenheimer gemacht und da war mir irgendwie klar, das ist ein Gauner aus Fleisch und Blut. Da weiß Polizist Brüggemann, mit wem hat er es zu tun. Also ganz anders als mit dem Uni-Phantom, dass er eigentlich fast nur so wie ein Gespenst gewesen ist.
Ich habe mich mit Michael Baas an seinem freien Tag getroffen. Er hatte das selbst so vorgeschlagen. Und deshalb haben wir uns aber dann auch nicht im Polizeipräsidium Bochum verabredet, sondern in Dortmund, da wohnt er nämlich. Und im Laufe des Gesprächs sagte er mir, dass seine Kollegen auch schon ein bisschen genervt sind von dem Thema Wettmanipulation und dass er einfach nicht aufhören kann, darüber zu reden. Und ich habe mir dann schon gedacht, vielleicht war es ihm deshalb auch ganz lieb, sich nicht im Präsidium zu treffen. Ich hatte dann vorgeschlagen, dass er mit mir dorthin geht, wo er Informanten trifft. Aber das tut er überall, sagte er, auf der Straße, in Cafés, in Parks. Ja, und so sind wir dann letztlich spazieren gegangen.
Ja, zum Glück ist es aufgeklärt worden. Es wäre ja in 4 Jahren verjährt, Totschlag verjährt nach 20 Jahren. Und es war in letzter Sekunde, dass die Familie überhaupt die Chance hatte, am Grab um ihre Trudel zu trauern. Denn das namenlose Reihengrab für unbekannte Tote in Bad Honnef, das wäre wenige Monate später eingeebnet worden mit dem Bagger. Das passiert so routinegemäß. Und dann hätte es keine Chance mehr für die Familie gegeben, sie in ihrer Heimatstadt Mayen im Grab ihres Vaters, ihres geliebten Vaters beizusetzen.
D-Radio Wissen 100.